Herzlich willkommen zu unserem Podcast 1000 Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind
Dirk
und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk.
Moin Edda.
Da sind wir wieder. Leute, wir haben Jubiläumsfolge. Uns gibt's schon echt jetzt schon voll lange. Und nicht nur das, wir haben auch passend zum Jubiläum einen Jubiläumsgast, eine Gästin, die unseren Podcast entdeckt hat und von der ersten Folge an auch verfolgt hat. Und zwar ganz interessant, weil genau sie in dem Augenblick ihr Leben komplett neu sortieren musste. Wir sprechen heute mit Simone Ferner. Moin, Simone.
Moin, Edda, moin, Dirk.
Moin.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Wie geht's dir heute?
Ja, wir haben die Woche Urlaub und da merke ich schon, dass das viel Entspannung bringt in den Tag.
Schon schön, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Sag mal, wie und wo bist du auf unseren Podcast überhaupt aufmerksam geworden? Wie hast du den gefunden?
Also ich glaube, das war ja für mich, wie gesagt, eine ganz akute Phase. Mhm. Und es gab eine liebe Freundin, die dir, liebe Edda, wohl immer folgt. Und die hat gesagt, du, hör mal, die haben da einen Podcast, das wäre vielleicht was für dich. Ja, und so kam ich dazu und bin geblieben.
Okay. Und in welcher Situation warst du da gerade, als du uns entdeckt hast?
Ja, man könnte sagen, ich war neu im Geschäft, frisch MS diagnostiziert.
Ha, wie lange hattest du die Diagnose da?
Ein paar Tage, glaube ich. Also ins Krankenhaus kam ich am 2. Dezember 2022. Und wann kam eure erste Folge?
4.1.23.
Also, das ist wirklich kurz.
Das nenne ich mal Jubiläum.
Allerdings.
Ja. Und war das denn so ein langsamer Beginn bei dir oder war das so ein von 0 auf 100 Start?
Also tatsächlich von 0 auf 100 für mich gefühlt.
Ja.
Ich hatte so ein paar Tage ein komisches Gefühl am linken Auge. Bin jetzt aber schon seit meiner Kindheit Migränepatientin gewesen und das sind ganz andere Schmerzen gewesen. Und deswegen dachte ich, naja, ein bisschen Druck am Auge, kein Problem. Und irgendwie hat es mich dann freitags doch beunruhigt, so vor dem Wochenende. Und dann dachte ich, komm, ich stelle mich mal beim Augenarzt vor. Und dann hat er geguckt und hat gesagt, okay, junge Frau, Sie sehen nur noch 50% und Sie haben nichts am Auge. Das sieht gerade nicht so gut aus. Ich würde Sie gerne ins Krankenhaus überweisen.
Ach, guck.
Ja, das war so der Einstieg.
Ja, das sagt Dirk auch immer, ne? Wenn der Sehnerventzündung ist, der Arzt sieht nichts und der Patient auch nicht.
Das ist richtig, ja.
Das kann man so sagen, ja.
Und wie schnell hattest du dann deine Diagnose?
Wie gesagt, ich bin freitags ins Krankenhaus gekommen. Dann haben die auch nochmal alle Augenuntersuchungen gemacht wie beim Augenarzt mit dem gleichen Ergebnis, haben mich dann neurologisch weitergeschickt. Dann gab es am gleichen Abend noch ein CT und eine Lumbalpunktion. Und ich glaube montags dann noch ein MRT und dienstags gab es dann so im Vorbeigehen die Diagnose. Es wurde zuerst so ein Blumenstrauß aufgemacht, freitags, ja, es könnte das und das und das sein. Es könnte auch MS sein, aber sie sind schon 47, das wird es eher nicht sein. Ja, und dienstags hieß es dann auf einmal, ach übrigens, das ist es doch.
Ha.
Ja, und da war sie, die Diagnose.
Aber das ging ja schnell.
Ging ziemlich schnell.
Dirk, hattest du eigentlich auch eine schnelle Diagnose?
Ja, für damals vergleichsweise, ja.
Ich wollte gerade sagen, für damals.
Also für damals war schnell so, ich glaube, bei mir hat das so 3 Monate gedauert. Das war aber damals wirklich rasant schnell, ne? Erstmal alles Rücken abchecken und so, ne? Wobei, ich bin aber auch nicht wegen Augen auffällig geworden, ne? Wenn man wegen Augen auffällig wird, ne, dann liegt der Fokus schon häufiger auf MS, je nachdem, wie das ist, ne, was man nicht sieht, sag ich mal.
Also der Unterschied zwischen Simone und mir ist ja eigentlich, ich habe zwar sofort eine Diagnose gekriegt, aber erstmal die falsche. Also du hast jetzt gleich gesagt bekommen, das ist eine gesicherte MS und bei mir, ich hatte ja diese ADEM-Diagnose, die sie heute auch nicht mehr verteilen, was heute klinisch isoliertes Syndrom quasi ist, was ein erster Schub ist. Aber damals war es halt erst eine gesicherte MS, wenn du auch den zweiten Schub hattest.
Das ist richtig.
Deswegen bin ich erstmal mit dem ersten Schub wieder raus, wieder umgefallen, wieder ins Krankenhaus und dann, ach so, ja, denn, wenn sie jetzt wieder da sind. Das ging bei dir schneller. Und von dem, was ich höre, ist das schon die neue Leitlinie, die Sie bei ihr da gemacht haben? Oder du hast ja alles durchgemacht, Lumbalpunktion, Bildgebung, viel Blut abgeben und Nervenmessung haben Sie ja wahrscheinlich auch mit dir gemacht. Mal gepiekst im Kopf, im Arm, in den Beinen.
Ganz, ganz viele solcher Untersuchungen, ne? Aber es hat mir ja nie jemand was erklärt. Und das Hoch-Corona-Zeit war und wir alle sehr isoliert noch im Krankenhaus, gab es einfach auch wenig Infos. Also ich weiß heute zum Teil noch nicht, welche Untersuchungen da tatsächlich gefahren worden sind. Ja, es lag natürlich auch zum Teil daran, dass ich einfach super wenig gesehen habe, weil das Gehirn auch noch nicht darauf trainiert war, dass das linke Auge nicht funktioniert. Und ich bin wirklich durch dieses Krankenhaus geirrt. Also ich war in irgendwelchen Abteilungen zur Untersuchung, ja, aber im Detail, was da genau gemacht wurde, keine Ahnung.
Ja, und irgendwann hast du ein Schachbrettmuster angeguckt.
Ja, das hatte ich 27 Mal gefühlt. Ja.
Siehst du?
Aber ich muss sagen, ja? Ich glaube nicht, dass es mit Corona zusammenhängt. Weißt du, jetzt, wo du das gerade sagst, fällt mir das wieder ein, dass es bei mir genauso war. Mir hat also praktisch bis zur Diagnose, als das Team so reinmarschierte, in Größe aufgestellt und dann gesagt hat, was ich habe, von dem ich noch nie was gehört hatte. Also ich hatte tatsächlich damals noch nie irgendwas davon gehört. Ich war aber auch viel jünger. Und bei dem, was die gemacht haben, fordert nie, wenn ich gefragt habe, irgendwer in den Tagen, wo die Untersuchungen gemacht haben, gesagt, was sie machen. Also das war damals genau das Gleiche.
Und hast du denn auch auf dein Bett diese ganzen Prospekte bekommen und solltest dir dann ein Medikament aussuchen?
Das hat man, glaube ich, tatsächlich vergessen, weil man eben den Kontakt gemieden hat. Und ich wurde dann mittwochs endlich wieder entlassen. Und dann hat man festgestellt, oh, sie haben eigentlich ein gutes MS-Management mit einer MS-Nurse, aber der hatte man mich noch nicht vorgestellt. Und dann wurde die Entlassung kurz zurückgeschoben und ich wurde in ein Büro befördert zu so zwei Damen. Die haben mir dann ein nettes Bildchen aufgemalt. Keine Ahnung, also ich weiß noch nicht mal mehr, was die gemalt haben.
Wenn man
und die
nicht
haben
sieht,
dann am
schlecht.
Ende gesagt, ja, sie können ja dann sich überlegen, was sie machen wollen. Eine medikamentöse Therapie steht wohl an und hier sind Prospekte, da können sie lesen. Und dann habe ich gesagt, okay, eher schlecht, ich sehe ja gerade nichts. Und dann war die Antwort, ja, sie werden sicher jemand haben, der es ihnen vorliest. So, super. Das war mein MS-Management. Ich habe eine ganze Tüte Prospekte gekriegt und war dann zu Hause.
Wieso erinnert mich das an die Vergangenheit, Edda? Sag mal, ich fühle mich wie zurückversetzt.
Du ja, auch? Wobei ich eben diese Prospekte einfach auf dem Krankenbett liegen hatte und nicht zu Hause.
Ja.
Also da war irgendwie klar, ich habe da keine Hilfe, aber es war auch keiner, der gesagt hat, Ihnen helfe ich jetzt mal. Ich hatte das Glück, da liefen so grüne Damen durchs Krankenhaus. Das sind so Freiwillige, die dir helfen als Patient, dir, wenn du eine Zeitschrift haben möchtest, wenn du irgendwas brauchst und so, wenn du reden möchtest für solche Sachen. Und die hatte MS. Das war mein einziges Glück, aber das war auch purer Zufall. Hattest du jemanden mit MS bei dir im Krankenzimmer, Simone?
Ja, tatsächlich auch eine Krankenschwester.
Ah, eine Krankenschwester.
Aber da hatte ich noch keine Diagnose und sie hat am Anfang das auch nicht so gesagt, aber wir hatten einen ganz guten Kontakt miteinander und die hat mich so aufgefangen.
Ja.
Ich bin auch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich sonst 5 Tage geblieben wäre, weil man eben so wenig mit mir gesprochen hat und so vieles vorausgesetzt hat und. Und ich kam mir so entmachtet vor. Also keine Ahnung, das fing schon damit an, dass morgens Medikamente auf meinem Tablett sind. Ich habe keine Ahnung, für was die sind. Dann frage ich, ja, das ist ein Magenschoner. Und dann sage ich, okay, ich habe gar kein Problem mit dem Magen. Ja, aber sie kriegen ja ab heute Cortison, da braucht man das. Ah, okay, also ich kriege einen Magenschoner und ich kriege dann Cortison. Aber die Information, die gab es eben leider nicht. Ja, aber die Krankenschwester, die hat das dann echt aufgefangen. Und ich habe auch am Ende der Oberärztin gesagt, sie können das ihrer Mitarbeiterin verdanken, die als einzige hier Verständnis gezeigt hat, dass ich überhaupt geblieben bin. Ja. Wobei wahrscheinlich der Ärztin war das egal.
Ja.
Aber mir war das wichtig zu sagen, auf jeden Fall. Für die Ärztin oder für mich auch wäre ich vielleicht nicht geblieben. Ja.
Ja. Und hatte diese Krankenschwester, hat die irgendwann was blicken lassen? Hatte die einen Verdacht?
Also ich vermute das schon im Nachhinein. Also in der Situation habe ich das nicht erkannt. Aber ich vermute schon, weil es hätte sonst, glaube ich, keinen Grund gegeben, mir von ihrer Erkrankung zu erzählen.
Ja, das stimmt. Und wie hast du dann das passende Medikament gefunden? Ich meine, ich glaube, da standen wir sogar schon in Kontakt. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Also ich hatte ja erstmal die Wahl, fange ich jetzt mit einem Medikament an oder nicht? Und muss auch sagen, mein Neurologe ist so gut, der hätte mich auch aufgenommen, auch wenn ich keine Therapie gemacht hätte mit einem Medikament, weil da weiß ich auch, dass das anders sein kann. Aber mir war klar, ich möchte gern möglichst unabhängig bleiben. Ich habe ziemlich viel Angst vor Nebenwirkungen, deswegen hatte ich Angst, irgendwie so ein Depot-Medikament zu nehmen. Ich mir war klar, ich möchte gern lieber was Tägliches machen. Und da ich mir nicht vorstellen kann, mich auch selbst zu spritzen, war relativ schnell klar, ich gehe auf Tabletten.
Mhm. Ja. Ja, aber gut, dass es das gab. Wie lange warst du denn, man ist ja so in Schockstarre, wenn man diese Diagnose kriegt. Kannst du im Nachhinein sagen, wie lange das gedauert hat? Und damit meine ich nicht der erste Schock im Krankenhaus, wenn man diese zwei Buchstaben an die Stirn geknallt bekommt, sondern wenn man zu Hause ist, wenn man das, man realisiert das alles ja erst im Alltag, was das jetzt macht.
Es ist eine interessante Frage und ich glaube, es war tatsächlich relativ lang, weil ich meine, es gab dann die erste Cortison-Stoßtherapie, die keine Wirkung gebracht hat. Ich wurde dann entlassen mit der Option, ich soll eine Woche später wiederkommen. Mir war klar, ich möchte nicht mehr stationär aufgenommen werden, also habe ich mir da schon einen Neurologen gesucht, der potenziell die Sache weitermacht, die Behandlung. Und dann war nach der Woche Untersuchung im Krankenhaus schon klar, es hat keine Wirkung gehabt, ich muss weitermachen mit Cortison. Dann nur noch eine Behandlung im Krankenhaus, den Rest beim Arzt. Aber das hat ja auch nichts gebracht. Hm. Und da hat der Neurologe mir ja dann schon aufgemacht, es könnte sein, dass ich nochmal vielleicht ins Krankenhaus komme und Plasmapherese machen könnte, dass das mir helfen könnte. Und das war wie so ein Damoklesschwert quasi über mir. Und ich habe tatsächlich erstmal funktioniert. Also ich habe auch die Sachen im Krankenhaus alle so abgearbeitet und eigentlich bin ich voll der Schisser. Aber da war nie der Gedanke, ich mache irgendwas nicht oder es war einfach gleich, funktioniere und ich laufe in dieser Maschinerie. Dann war ich ja nochmal, ich glaube so 10 Tage bei der Plasmapherese im Krankenhaus und als ich dann nach Hause kam, war ich völlig erschöpft und ganz leer. Und dann habe ich, glaube ich, schon erstmal so ein paar Wochen viel geschlafen, viel geruht. Ja, und einfach nochmal zu mir selbst oder versucht, mir nochmal selbst zu vertrauen. Und dann habe ich schon gemerkt, dass es wie so eine Schockstarre. Und die hat erst nachgelassen, so irgendwie im Frühling, würde ich denken, ja. Als dann auch irgendwann nochmal anstand, irgendwann ein Sehtest, wie der wohl ausfallen wird. Also ich würde denken, so 5 Monate war so schon die erste heftige Phase.
Ja. Wie lange warst du krankgeschrieben in der Zeit?
Am Ende, glaube ich, 7 Monate. Mhm. Und es war definitiv, also ich habe zu früh wieder angefangen, aber das hatte einfach finanzielle Gründe, nee. Weil nach 6 Wochen bin ich ja ins Krankengeld gefallen. Der Arbeitgeber zahlt noch einen Ausgleich. Aber ja, wir sind ein Haushalt mit 2 Frauen. Es ist keiner hier der Großverdiener und von daher war dann einfach auch klar, es muss wieder irgendwie zurückgehen. Außerdem hatte die Krankenkasse ja auch nett geschrieben, Krankengeld gibt's für 3 Jahre nur über so viele Wochen.
Genau.
Und das hat mir dann tatsächlich Druck gemacht, ja. Weil dann ist klar, du weißt nicht, wie es weitergeht. Und wenn du dann die Option hast, du bekommst gar kein Krankengeld mehr, ja, dann ist es mit dem Genesen zu Hause auch nicht mehr so entspannt.
Und bist du gleich wieder Vollzeit rein oder hattest du irgendwie eine Chance, da so rein zu gleiten wieder?
Ich habe mit einer Wiedereingliederung angefangen. Das Problem ist ja nur, du bleibst dann ja im Krankengeld. Mhm. Also dann bekommst du ja noch kein Gehalt. Und deswegen habe ich das relativ schnell abgehalten, damit es einfach nochmal passt, ja. Mhm. Ich glaube, 6 Wochen irgendwie dann irgendwie 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden und dann nochmal normal.
Wahnsinn.
Ja.
Dirk, hast du eigentlich jemals, wie lange warst du krank mit der Diagnosestellung eigentlich? Also krank geschrieben. Also, dass deine Chefs auch davon wussten, der Onkel ist krank.
Ja, ich habe völlig, ich habe das total falsch gemacht. Ne? Ich bin ja tatsächlich nach 6 Wochen wieder arbeiten gegangen. Ja, also das war ja, also ich bin ja nicht nur in Schockstarre verfallen, ich war auch extremst widerspenstig.
Hat sich ja total geändert.
Ja, total, total. Ich bin ja ein neuer Mensch jetzt.
Ja, ja.
Nein, das war wirklich komplett Verweigerung. Ne? Das ist, ich habe wirklich sehr viel falsch gemacht. Ich glaube auch, das hat mir nicht gut getan. Ne? Die haben alle gesagt, das darfst du nicht machen. Man darf aber nicht vergessen, ich war mit dem Studium fertig, ich hatte gerade meinen Job angefangen. Ich war in der Firma vielleicht gerade außer Probezeit raus. Ich war 6 Monate außer Probezeit raus. Ich hatte meine Aufgabe gerade bekommen, was ich machen sollte da. Und ich hatte gar nichts anderes im Kopf. Ne? Das muss man. Also das würde ich mir jetzt zugutehalten bei dieser Fehlentscheidung. Und ich war 29.
Ja, das macht natürlich einen Unterschied.
Das ist vielleicht auch noch ein Unterschied. Ja.
Als was arbeitest du eigentlich, Simone?
Ich bin Sozialpädagogin und arbeite bei einer Gemeinde hier im Saarland in der Kinder- und Jugendarbeit.
Mhm. Ah, okay. Wie meine Frau. Wie lange machst du das schon? Wie lange hast du schon vor der Diagnose gemacht?
Also vor der Diagnose 22 Jahre, jetzt dann 25 Ui. Jahre. Ich hatte dieses Jahr gerade mein Dienstjubiläum. Ja.
Ach, guck mal, das ist, wir sind hier voll Jubiläum heute. Ja. Kann man gar nicht sagen, wirklich. Das ist schon irre. Und wie geht's dir denn heute mit dem Ganzen?
Das ist gerade eine gute Frage. Ich musste gerade vorhin beim Einkaufen lange stehen. Und dann sehe ich schon manchmal so das Defizit, weil stehen ist eine der Sachen, die ich definitiv nicht kann. Es wurde mir vorhin dann im Geschäft schon gesagt, wenn ich es mit dem Kreislauf hätte, sie würden mir gerne helfen. Da habe ich gesagt, ich habe gar kein Problem mit dem Kreislauf. Lassen Sie mich nur, ich kann einfach nur nicht stehen. Also das ist wirklich ein großes Defizit. Mhm. Ja, mit den Augen. Das beste Ergebnis beim Sehtest ist 80% auf dem linken Auge, aber ich glaube, das ist sehr selten und eigentlich auch quasi nur morgens nach dem Aufstehen. Und das mit den Augen belastet mich im Alltag schon sehr. Also ja, die Augen ermüden schnell, das Licht passt nie, ich bin geblendet. Natürlich kann man sagen, jammern auf hohem Niveau. Ich weiß auch, es hätte mich schlimmer treffen können, aber ich finde schon, die Beeinträchtigung ist nicht unwesentlich.
Ja, ja. Ich finde, man kann sowas nicht vergleichen. Also, weil jeder hat seinen Rucksack das und empfindet so. Ihn als schwer oder als nicht schwer. Da gibt es keine Patienten-Olympiade. Das finde ich ganz schlimm.
Das sehe ich.
Aber ich krieg's halt oft gesagt.
Ja. Ganz genau so.
Sieht ja keiner irgendwas, ich sehe topfit aus.
Ja, aber
aus,
das sieht ja bei niemandem.
Ne? Naja, aber wo ist denn dein Problem? Du hast ja nichts.
Ganz genau.
Also das ist schon so.
Ganz richtig. Genau. Mhm. Das gilt aber eigentlich auch für alle möglichen Krankheiten. Ne? Wenn dir jetzt zum Beispiel unser letzter Gast, ja, dem hat man auch nichts angesehen. Ne?
Null.
Das ist einfach.
Im Gegenteil.
Das ist ja nicht nur bei unserer Krankheit so, das ist ja bei ganz vielen Krankheiten so. Und ich muss sagen, ich habe ja dann auch einfach mal einen Rollstuhl genommen, damit ich sichtbar werde. Das muss ich sagen. Irgendwann hatte ich so die Nase voll, ne, auch im Firmenbereich, dass ich gesagt habe, wenn ich mit Krücke laufend erzähle, ich habe Rücken, das ändert ja auch nichts. Ne? Und erst dann wird man ja auffällig und dann sagen alle, ja, man hatte ja nie was angemerkt, ist natürlich Quatsch, man guckt nur nicht richtig hin.
Mhm. Ja. Guckst du jetzt Menschen anders an? Also kannst du, ich habe für mich so das heimliche Diagnosestellen entdeckt, also Gehstörung aller Art.
Ja, ne?
sie nickt schon, liebe Hörer, sie nickt schon. Das befällt einen, oder? Das kann man gar nicht abschütteln.
Ja, total. Ich denke auch tatsächlich oft, ach, irgendjemand hat auch Probleme mit den Augen. Also es gibt so ganz kleine Sachen, da denke ich jetzt schon, also das hat mich sensibilisiert dafür auf jeden Fall.
Man wird auf Schlag empathischer, ohne da wirklich was dran zu tun.
Ja, man ist dann auch nicht mehr allein. Ne? Man stellt schon fest, dass es dann doch eine Menge Menschen gibt, die dazugehören zum Club der Nichtsehenden oder Halbsehenden. Ne? Ich zum Beispiel hatte ja dieses mit den Doppelbildern immer, da sieht man zwar was, aber leider viel zu viel, was nichts daran ändert, dass man mit dem, was man sieht, nichts anfangen kann. Also das macht einen total unsicher, dieses ganze verschobene Gedöns, was man sieht, was sich komplett überlappt. Ne? Das ist und da können die dann einem auch erzählen, das ist aber was ganz anderes und das geht eigentlich auch wieder weg, hat man mir erzählt. Ne? Bei argen Nervenentzündungen ist das ja ein bisschen anders wie bei dir. Das ist schon mal so, dass das ganz hartnäckig gar nicht wieder weggeht. Mir hat man dann gesagt, ja, bei Ihnen geht das wieder weg. Schade, es ist leider 20 Jahre nicht weggegangen. Ne? Es ist einfach immer geblieben und zwar gleich stark. Es ist überhaupt nichts passiert. Ne?
Merkst du denn an dir, dass du schon Strategien gefunden hast, damit umzugehen? Zum Beispiel, dass niemand sieht, was du an Behinderung hast oder schwerlich sieht?
Also ich wage ja eher so den Angriff nach vorne. Also ich gehe meistens sehr offen damit um, weil ich sonst einfach schwierig finde. Ja, also dass ich jetzt auch manchmal sage, ich würde gern zum Beispiel vorne sitzen, weil wenn jemand vor mir ist, der vor das linke Auge kommt, dann habe ich auf einmal einen Bildausfall und so. Ja, und da nehme ich mir einfach ganz viel, wenn ich es verschweigen würde, ja.
Das stimmt.
Hast du denn deinem Arbeitgeber das sofort die Diagnose mitgeteilt?
Ja, tatsächlich ja. Und ich habe dann auch, weil der Arbeitgeber sich während meiner Krankheitsphase nicht so eingebracht hat, ich habe dann auch vor meiner Rückkehr einen Termin mit meiner Chefin gemacht. Das ist in meinem Fall die Bürgermeisterin. Mhm. Weil ich einfach gern sagen wollte, wie so mein Stand ist.
Ja.
Ja. Aber ich glaube, es war eher so mein Bedürfnis. Also es ist nicht das Bedürfnis des Arbeitgebers irgendwie.
Ja, halte ich auch für absolut richtig. Also aus meiner Perspektive kann ich heute sagen, es ist extremst stressig, wenn man so lange das verschweigt, wie ich das gemacht habe. Das versetzt einen in wahnsinnigen Stress, dem muss man sich nicht antun.
Na ja, gut, ich wurde auch gefragt, wie ist denn die Sprachregelung? Und dann habe ich, also da war ich zum Teil richtig wütend, weil ich gesagt habe, was soll es denn für eine Sprachregelung geben? Ich habe jetzt eine Erkrankung, die ich mein Leben lang behalten werde und dann darf ich auch sagen, ich habe MS, ja. Was soll ich jetzt da rumeiern? Weil dann hieß es am Anfang, ja, sie kommt nicht, weil sie kann gerade kein Auto fahren, sie sieht nicht so gut. Dann habe ich gesagt, was soll das denn? Also von mir kam das nie, ja.
Ja.
Ja, also es ist so ein bisschen komisch. Und dann kamen irgendwann Gerüchte auf, ich könnte Krebs oder sonst eine schwere Erkrankung haben. Und von daher hat das für mich gar keinen Sinn gemacht. Also das sollte niemand denken. Und warum soll ich es auch geheim halten? Also,
ja. Ja. Nee. Ja, das sind ja alles Fragen, die ich mir nie stellen musste oder nie gestellt habe, weil selbst und ständig. Und ich bin so sicher einfach aus dem Leben gefallen, da war gar keine Zeit, sich irgendwas, eine Sprache zu entwickeln, sondern du kannst so sagen, was ist oder nicht.
Also Arbeitgeber haben ja auch ein Problem. Das muss man ja auch sagen, weil wenn dir Leute gegenüber sitzen, die du jetzt kennst, du bist ja auch schon lange im Job, und dann kommt jemand, dann habe ich so festgestellt, die Leute, die um dich rum wissen auch gar nicht, wie sie reagieren sollen. Das ist ja beidseitig quasi, ne? Du weißt nicht genau, wo du stehst, und die anderen wissen auch nicht, wie sie reagieren sollen. Und da muss ich sagen, dass du das dann so gemacht hast, also wenn man nicht mit Kündigung dann rechnen muss, weil es ist ja nun mal so, dass man mit einer chronisch unheilbaren Krankheit gekündigt werden kann, weil man sie hat. Das wissen auch nicht alle. Allerdings nur in Firmen, wo man nicht ersetzbar ist. Ne? In meinem Fall wäre das tatsächlich so gewesen, ich war nicht ersetzbar. Und das schwebte so ein bisschen über mir. Ne? Aber die meisten Menschen haben das ja nicht.
Ja, stimmt. Ne?
Und dann ist es immer schlauer, das auch bekannt zu machen, würde ich sagen.
Ja. Ich fand, das war auch kein Problem. Also vielleicht auch, ich bin ein bisschen geübt, es war wie mein zweites Coming Out, sage ich immer, ja. Ich meine, ich lebe in einer lesbischen Beziehung, das ist jetzt bei uns auf dem Land jetzt auch nicht so ganz gängig. Ja. Das habe ich irgendwann auch auf der Arbeit einmal durchgetrieben, damit es einfach gesagt war, und das war jetzt dann für mich sehr ähnlich.
Ja.
Ja.
Das haben einmal alle gewusst und dann war es auch gut.
Aber apropos, wie war es denn zu Hause? Wie ist denn deine Frau damit umgegangen?
Also am Anfang auch schwer, aber ich muss sagen, wir reden sonst auch viel. Und da das in der Zeit einfach auch Corona-bedingt nicht ging, weil sie durfte mich ja dann auch ganz wenig nur besuchen, immer nur mit negativem Test und immer nur für eine Stunde, wenn überhaupt. Manchmal haben wir es dann auch tatsächlich gar nicht hingekriegt, weil am Anfang war ich in einer Klinik ein bisschen weg von hier im Winter. Wir haben einen kleinen Hund gehabt damals. Also ich glaube, das hat es schwer gemacht als Einstieg, dass wir einfach nicht miteinander reden konnten. Und dann auch die Sorge, was einfach sein wird. Und ich glaube, sie hat sich allein bei den Untersuchungen, also als ich irgendwie dann geschrieben habe aus dem Krankenhaus, die machen jetzt Lumbalpunktion, hat sie das, glaube ich, mehr schockiert als mich vor Ort. Aber gut, ich hatte auch echt keine Situation nachzudenken. Ich komme vom CT zurück, dann liegt das Ding auf der Matte und dann heißt es, ja, als nächstes machen wir das, unterschreiben Sie bitte. Also, ja.
Genau. Da hat sich auch nichts dran geändert, glaube ich. Ne? Das war bei uns auch so. Nee. Ich höre auch immer Leute, die dann sagen, ja, aber du hast das alles einfach so mit dir machen lassen. Und dann denke ich, hey Leute, wenn ihr noch nie in der Situation wart, glaubt doch nicht, dass ihr dann da irgendwie anfangt, das alles in Frage zu stellen. Das ist ja Quatsch. Man ist da, man weiß überhaupt nicht, was passiert. Und ne?
Man wird ja auf Schlag kleiner als Person, sobald man in so einen klinischen Bereich kommt. Das ist ja einfach so. Und jetzt habe ich gerade gehört, du hast einen Hund. Der hat doch garantiert geholfen. Also ich meine, selbst Dirk fährt ja jeden Tag auch mit seinem Hund, mit seinem Hund oder läuft mit seinem Hund. Hat dir das geholfen?
Also auf jeden Fall. Also unser Hund ist ein englischer Cocker Spaniel, das ist Wilma. Die war damals gerade ein Jahr alt geworden, als es bei mir losging. Das heißt, die hatte noch ganz schön viel Energie,
ja.
Die ich ja dann im Gegenzug nicht hatte, als ich nach Hause kam. Ich war auch sehr unsicher, weil ich eben noch sehr eingeschränkt war. Aber dann war klar, Sabine musste wieder arbeiten und ich muss gucken, dass ich das organisiere. Und dann habe ich mir einen Bauchgurt anfertigen lassen, dass ich Wilma sicher befestige, weil diese Kombination mit neuen nicht so gut sehen und laufen war schon schwierig mit dem jungen Hund. Aber wir sind jeden und jeden Tag gelaufen. Also
ja.
Ich glaube, dass das wirklich auch die erste Zeit mein Antrieb war, wieder zurückzufinden, weil ich einfach für Wilma funktioniert habe in dem Moment, ja. Ja,
aber die
war halt auch immer da, die war gut gelaunt, egal wie mein Tag war.
Hat sich gefreut.
Ja, total. Ne? Und egal wie ich war und wie ich auch gelaufen bin. Und wenn wir dann mal gestolpert sind, sind wir gestolpert. Und dann ging es einfach weiter, ja.
Ja, super. Tiere machen sowas. Tiere sind echt toll.
Mega.
Das wird Dirk bestätigen können.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Nur mein Hund ist halt riesengroß und das mit dem Bauchgurt wäre eine Vollkatastrophe geworden. Ne, obwohl ich das auch ausprobiert habe. Aber es war, also ich kann wirklich sagen, mein Hund hat wirklich unfassbaren Anteil daran, dass ich überhaupt wieder laufen kann. Ne, das muss ich wirklich sagen. Ich bin am Anfang mit Rollstuhl mit ihr unterwegs gewesen. Dann habe ich es mal versucht, so teilweise auszusteigen. Dann habe ich ja bin ich in meinem Dreirad unterwegs gewesen. Und ja, das hat es total gebracht.
Wir haben auch langsam aufgebaut. Wir sind zuerst Mini-Runden hier um den genau Block gelaufen. So. Und dann den Radius immer und immer mehr erweitert.
Mhm.
Dann war Wilma auch der Passagier bei der ersten Autofahrt wieder. Das war ja auch eine Überwindung, als es irgendwann wieder im Raum stand.
Ja, natürlich.
Ja, und dann, das hat natürlich den Radius noch mehr erweitert, klar. Das war ja auch erstmal ein langer Weg bis dahin. Aber das hat sie alles schön begleitet.
Und immer mal wieder haben sich unsere Wege gekreuzt und wir haben auch kommuniziert. Wir sind ja so ein bisschen quasi deiner Diagnose so entlang gelaufen, jetzt nicht absichtlich, aber das war halt, die erste Folge hieß Anamnese, da haben wir einfach erzählt, was wir haben und dann haben wir natürlich in unserer eigenen Biografie geguckt, was kam denn da? Dann kam irgendwann der Schwerbehindertenausweis, dann kamen diese ganzen Fragen und da haben wir dich ja quasi mit diesem Podcast so ein bisschen begleitet. Hat dir das geholfen?
Also auf jeden Fall. Ich hatte ja auch keinen Austausch, also ich hatte in keiner Behandlung irgendwie andere MS-Patientinnen um mich rum. Ich habe tatsächlich auch im Internet ganz wenig recherchiert, weil ich dachte, dass mich das eher verunsichert und deswegen wart ihr schon so mein Anker. Dann habe ich ja auch gemerkt, es gibt so Parallelen, du hast auch Plasmapherese zum Beispiel gemacht, das kannte ich sonst nicht und irgendwie hat mich das dann schon immer gestützt, weil ich dachte, okay, das passiert anderen auch, ja. Weil im Krankenhaus war ich so der Exot. Die haben alle gesagt, ach, ihr Neurologe hat Ihnen das vorgeschlagen. Das ist ja ungewöhnlich jetzt schon so im frühen Zeitpunkt. Aber ja, dann wusste ich einfach, das kann passieren. Mhm. Und das machen andere Menschen auch. Und dann war das, ja, ihr habt mir so ein Stück Normalität gegeben. Vielleicht so, ja.
Ja, also quasi wie eine Selbsthilfegruppe.
Du bist noch bei deinem Neurologen, ne?
Bitte?
Ich bin noch
bei meinem Neurologen. Ja, weil ich muss sagen, ich empfinde das auch so, dass du da sehr viel Glück gehabt hast. Oder da so einen Neurologen zu bekommen, gleich zu Anfang. Also das ist schon, das ist eine tolle Sache, finde ich, dass das geklappt hat.
Geht schon dabei los, dass du so schnell einen Neurologen gefunden hast?
Ja, das meine ich. Ne?
Aber da muss ich euch auch sagen, ich bin direkt mit meinem Entlassungsbrief dorthin gegangen und habe dann die Mitarbeiterin am Empfang vollgeweint und habe gesagt, bitte, 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 ich glaube, ich muss unbedingt zu dem Doktor. Können Sie da irgendwas machen? Und dann hat die gesagt, ja, ich kann nichts machen, der Doktor entscheidet selber, aber ich kann ihm das gerne vorlegen.
Ja.
Und dann hat er mich tatsächlich ein paar Tage später angerufen.
Ja, aber glaub mal, du bist nicht die Ausnahme, die da am Tresen weint. Wirklich nicht, auch das nicht. Du bist nicht die Erste, die überfordert ist mit dieser Diagnose. Wenn die Erkenntnis kommt, kommt die Erkenntnis. Und wenn sie am Tresen vor einem Neurologen kommt, dann kommt sie da.
Aber die Mitarbeiterin, also die war jetzt dazwischen auch mal weg. Ich glaube, die hat ein Kind bekommen. Die war jetzt aber gerade wieder da bei meiner letzten Blutkontrolle. Und dann hat sie selbst gesagt, oh, ich weiß noch, als Sie hier das erste Mal gestanden haben. Da habe ich gesagt, soll ich Ihnen sagen, es ist gerade 3 Jahre her. Und dann waren wir beide so, ja, war es so schon ein Moment des Innehaltens erstmal.
Wahnsinn.
Dann habe ich noch mal gesagt, wie dankbar ich ihr bin, ja.
Ja. Mann, 3 Jahre so alt ist jetzt auch seit vorgestern quasi dieser Podcast und geht jetzt ins vierte Jahr. Das war eine sehr interessante halbe Stunde mit dir, Simone. Ich mache den Sack für heute mal zu. Wir wünschen dir natürlich das Beste vom Besten. Nichts anderes hast du verdient. Gerade wenn du noch im Beruf stehst, was ja, Dirk hat sich ja verabschiedet als Rentner und ich als Zwangsrentner. Wir hören uns aber auf jeden Fall wieder, vielleicht sogar auch mit Simone, wer weiß das. Worüber wir in 2 Wochen sprechen, das wissen wir nicht. Das Jahr ist ganz frisch. Alles ist möglich oder auch nichts, das werden wir sehen. Wenn ihr uns erreichen wollt, podcast@1000gesichterplus2.de, da werden Sie wie immer geholfen. Für heute sage ich mal tschüss.
Tschüss.
Tschüss.